Die Predigt Der Weg des Lebens wurde am Donnerstag, dem 21.06.1962 in Southgate, Kalifornien gepredigt. Übersetzt wurde diese von Herbert Asmus. Dankeschön, Bruder Borders. Wisst ihr, es ist ein so schönes Vorrecht, unter Menschen zu sein. Das ist das erste Mal, dass ich in einer jüdischen Synagoge bin. Das ist wirklich ein seltener Genuss für mich. Dadurch habe ich auch mehr gelernt über die Behandlung dieser Schriftrollen, wie sie diese aufbewahren und so weiter. Es würde wirklich gut sein, irgendwann einmal wiederzukommen, um in dieser Synagoge einen Heilungsgottesdienst abzuhalten und die Juden dabei zu haben. Dankeschön, Bruder. Ich danke dir so sehr. Ich habe immer ein besonderes Gefühl für das jüdische Volk gehabt. Vielleicht sind heute Morgen gar keine hier, aber ich habe ein besonderes Gefühl für sie und habe es schon immer gehabt. Ich glaube, dass die Heidengemeinde eines Tages den Juden die Botschaft überbringen wird, so wie die Juden diese den Heiden gebracht haben. Ich glaube das mit meinem ganzen Herzen. Und dann achtet darauf, wenn dieses in der Fülle zu den Juden zurückkehrt, wie sich die Tür der Heiden schließen wird und es nur noch für die Juden sein wird. Deshalb haben wir jetzt die Zeit dafür. Ich bin so froh, jetzt hier drinnen zu sein. Gott segne diesen gütigen kleinen Mann, Bruder Michaelson. Ich habe ihn noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Ich würde ihn gar nicht kennen, wenn er hier stehen würde. Er könnte sich in der Versammlung befinden und ich würde nichts davon bemerken. Aber ich habe mir sein Programm angehört und ich schätze es. Er ist ein großer Diener Gottes, dieser arme, kleine Jude, der sein Leben für den Dienst Gottes geopfert hat. Ich liebe die Weise, wie er das sagt. Mein Jesus. Ja, mein Jesus. Ich denke, das hat einen so berührt, wie ein Jude so etwas sagt. Er war ganz gewiss ein Fackelträger. Ein Fackelträger für das jüdische Volk in diesem Land und in ganz Amerika. Mein aufrichtiges Gebet lautet: Gott, schenke diesen schwachen, alten, armen Kraft, sie zu halten, bis Jesus kommt, wenn das möglich ist. Ich bewundere ihn. Ich bewundere alte Männer, wenn sie die guten Kämpfe gekämpft haben. Denkt an Dr. F.F. Bosworth, einer meiner Weggefährten. Als ich hinging, um ihn zu besuchen, als er 84 Jahre alt war, da streckte er seine kleinen, alten Arme auf diese Weise aus und siehe, dort hinten. Sie waren gerade von den Missionsfeldern in Afrika zurückgekommen, als er 80 Jahre alt war und er mit mir im Dschungel missioniert hat. Ich lief zu ihm hin und legte meine Arme um ihn herum. Ich wusste, dass er im Sterben lag, und ich rief nur aus: mein Vater, die Wagen Israels und seine Reiter. 2. Könige 2, Vers 12. Er war ein tapferer Mann. Er sagte: Dieses ist die glücklichste Zeit meines ganzen Lebens, Bruder Branham. Ich fragte: Weißt du, dass du stirbst? Er antwortete: Ich kann nicht sterben. Ich bin schon vor 60 Jahren gestorben. Ich warte nur auf den Augenblick, an welchen ich alles das sehe, wofür ich gelebt habe. Ihn zu dieser Tür hereinkommen zu sehen, um mich zu seinem Haus einzuladen. Ich erwiderte: Das ist der richtige Weg. Dann denke ich an Folgendes. Das Leben großer Männer erinnert uns alle daran, dass unser Leben edel werden sollte. Mit dem Abschied hinterlassen wir Fußspuren im Sand der Zeit. Das ist wahr. Jemand spricht mit Bruder Branham. Ja? Er fährt fort zu sprechen. Ich habe es vielleicht nicht richtig gehört. Ich hörte nur, dass er im Zimmer stand und die Hände schüttelte. Der Mann fährt fort zu sprechen. Jawohl, ja, ja, jawohl. Das habe ich gehört. Das ist in Ordnung, Bruder Cobb. Ich bin froh, dass du mich daran erinnert hast. Ja. Sie haben erzählt, dass er eine Weile, bevor er starb oder nach Hause ging, aufstand und mit den Bekehrten, die vor langer Zeit durch seinen Dienst zu Christus gekommen sind, die Hände schüttelte und danach den Geist aufgab und vorwärts ging, um bei ihnen zu sein. Was für ein tapferer... Ich liebe solche Dinge wie diese. Das ist einfach... Geschwister, das ist so ein Vorrecht, hier in Los Angeles zu sein oder in diesem Southgate, wie immer es hier genannt wird, wo wir die Versammlung mit dieser feinen Gemeinschaft haben. Ihr habt mich hierher eingeladen. Ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht irgendeinen Zug dazu gehabt hätte. Mir ist bewusst, dass mein Predigtdienst sich so entwickelt hat, dass er beinahe zu einer Kraftprobe geworden ist, so wie alle Dinge dahin kommen. Ich habe... Die Welt hat angefangen, Sachen auszusprechen, ebenso die Vereinigungen und so weiter, dass ich ein falscher Prophet bin und alles Mögliche. Ich habe das auch nicht anders erwartet. Ich würde mich wundern, wenn es nicht so gekommen wäre. Aber ich warte sogar darauf, dass es noch schlimmer wird. Und dann durfte ich in dieser Stunde meiner Prüfungen und tiefen Qual, durch die ich gehen musste, erleben, wie ihr Geschwister eure Arme für mich offen haltet, und dafür schätze ich euch. Der Herr segne euch. Ich bin hier, um alles zu tun, was ich nur tun kann, um euren Gemeinden zu helfen, damit sie stärker werden, um die Bruderschaft in Einmütigkeit zu vereinen. Das ist die Absicht, die ich habe. So wie ich es gestern Abend sagte, in jeder kleinen Ecke zu fischen und jede kleine Elritze zu fangen, die für das Königreich Gottes gefangen werden kann. Gestern Abend war ich spät dran. Wir hatten spät angefangen. Ich komme fast immer zu spät. Meine Mutter hat gesagt, dass ich ein vollentwickeltes, 9 Monate ausgetragenes Baby gewesen bin. Ich war spät dran, auf diese Welt zu kommen. Als ich geboren wurde, wog ich nur 5 Pfund. Ich hatte einen schlechten Start und bin nie sehr groß geworden. Ich kam zu spät zu meiner Hochzeit. Ich ließ meine Frau lange warten. Immer wieder heißt es warten und zu spät. Nun, wenn ich nur zu spät zu meiner eigenen Beerdigung komme, das wäre gut. Das ist schon alles in Ordnung. Lasst sie nur so lange warten, wie es geht, denn ich möchte, solange ich nur kann, das Evangelium predigen und Gemeinschaft mit meinen Geschwistern haben. Nun denn, ich will versuchen, mich heute Abend ein wenig mehr zu beeilen. Gestern Abend, nun, ich habe gehört, dass nur Prediger anwesend sind. Ich versuche, einen Köder auszulegen. Nun, dort draußen gibt es Sünder, versteht ihr? Und als erstes, ihr habt euch vielleicht gefragt, warum ich keinen Altarruf gegeben habe. Zuerst fühlte ich schon einmal, dass ich ein wenig spät dran war und das ermüde die Menschen und so weiter. Nur ein kleiner Köder durch die Gabe der Unterscheidung oder so etwas und das bewirkt ihre Aufmerksamkeit. Danach kann man sein Netz auswerfen, versteht ihr? Dann kann man sie hereinbringen. Habt jetzt nur Geduld mit mir. Ich werde einfach den Weg einschlagen, von dem ich denke, dass der Geist mich so leitet. Und wenn wir jetzt einige in das Netz hineinbekommen haben, die errettet und mit dem Heiligen Geist gefüllt werden möchten, Geschwister, dann wisst ihr, aus welchem Bezirk sie kommen. Ladet sie in eure Gemeinde ein, denn das ist, hier können wir sie nur so weit bekommen, sie einfach zum Altar zu bringen. Von dort an nehmt ihr sie für den Rest des Weges in Empfang. Bringt sie herein, tauft sie und bleibt bei ihnen, bis sie den Heiligen Geist empfangen. Aus dem Grund sind wir hier in dieser großen, dunklen Stunde, während die Sonne im Westen untergeht und das Abendlicht ausgeht. Ich stehe zwischen den Menschen, wenn ihr, viele von euch, es ist kein Geheimnis, ihr besitzt alle meine Tonbänder, ihr alle. Unter den Leuten dort draußen spreche ich nicht über die großen schriftgemäßen Lehren, so wie ich das im Tabernakel tun würde. Das tue ich nur auf den Tonbändern, damit die Prediger sie nehmen und es studieren können. Ich kam heute Morgen mit einem Griechen aus diesem alten Land, und er hat mein Tonband über den Wortsamen, welches 6 Stunden dauert. Er erzählte mir, dass er jeden Tag nur ein kleines bisschen daraus nimmt und es in das Griechische überträgt. Er zeigte mir, wie er das, ohne dass ich etwas davon wusste, auf diese Weise zusammenbringt. Das war nur fürs Studium. Hier drinnen versuchen wir zu angeln. Das ist die Gelegenheit dafür. Wir versuchen, den Köder dort auszulegen und wir zeigen dem Fisch nie den Haken. Du zeigst ihm den Köder. Er schnappt den Köder und bekommt damit den Haken. Das ist das, womit ich beim Beten für die Kranken und diesen Dingen die meiste Zeit verbringe, nur um das Auge des Sünders darauf gerichtet zu bekommen. Das ist der Köder. Aber ihr benutzt den Haken des Evangeliums, wenn ihr einfach nur den Köder vor ihm hin und her bewegt, versteht ihr? Benutzt also den Haken. Also dann, heute Abend werde ich versuchen, unsere kleinen Unterhaltungen ein wenig kürzer zu gestalten, damit ich einfach... Bruder Borders wird hereingekommen und ein wenig sprechen, bevor ich komme. Ich werde versuchen, meine Rede... Es sind nur kleine Unterhaltungen, etwas unreif für euch Geschwister. Wenn ihr das so denkt, dann wird natürlich auch alles andere, was ich sage, wahrscheinlich unreif für euch klingen. Aber ihr seid alle Lehrer und ich bin kein Lehrer. Ich bin... Aber meine Absicht besteht darin, zu versuchen, eine Hilfe für das Königreich Gottes zu sein. Versuchen, eure Gemeinden und die Bruderschaft unter den Menschen zu stärken, während wir auf das Kommen des Herrn warten. Ich bin mir sicher, dass ihr das versteht. Ich habe heute Morgen bemerkt, dass hier in Los Angeles, ich begegnete hier einigen meiner Freunde, Bruder Softman aus Jeffersonville, der ursprünglich ein Kanadier ist, Bruder Tom, der auch ein Kanadier ist und der zurzeit bei uns in Jeffersonville weilt, Bruder Welch Evans aus Tifton in Georgia, der ebenso ein Gast bei uns ist. Er fährt jeden Sonntag 2400 Kilometer, um mich das Evangelium predigen zu hören. Nun, da sind auch Bruder Norman, Schwester Evans und Bruder Willi. Ich kann mich nicht erinnern. Eine kleine Gruppe, die dicht zusammengedrängt da saßen, kam, um mit uns Gemeinschaft zu haben, mit uns zu beten und uns zu stärken, als wir in den Gottesdienst gingen. Wir sind froh, sie hier in den Versammlungen bei uns zu haben. Nun, als wir diese Versammlungen ansetzten, schaute ich mir das an und wir hatten eine Buchung von Versammlungen mit vielen Leuten. Die Schwierigkeit, die wir jetzt unter den denominationellen Geschwistern haben, und zwar mit vielen von ihnen, die denominationellen Geschwister sind so wie ihr alle. Trotzdem möchte ich heute Morgen hinter diesem Pult meine Sicht der Dinge mitteilen. Versteht ihr? Geschwister, ihr wisst selbst, dass ihr unter euren eigenen Leuten Dinge sagen könnt, und der eine wird es auf diese Weise verstehen und sich auch in dieser Richtung darauf verlassen. Er wird es wieder dem Nächsten weitererzählen und dem Nächsten und wieder dem Nächsten. Wisst ihr, als Nächstes merkt ihr dann, dass es völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist. Der eine wird auf diese Weise darauf bauen und es auch ganz anders betrachten. Ich bin mir sicher, dass ihr Geschwister versteht, dass das die Weise ist, wie es mit vielen Sachen geht, die über mich gesagt werden, dass es einfach von jemandem übernommen und missverstanden wird und völlig daneben liegt. Es enthält überhaupt nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung. Zum Beispiel, dass ich gegen die Denomination bin, ganz gewiss nicht. Meine Geschwister sind dort. Es ist einfach nur so, dass sich zu viele Leute heutzutage auf die Denomination verlassen. Nun, wir haben hier einen Bruder sitzen von der Vereinigten Brüdergemeinde und von anderen Stellen. Diese Denominationen sind in Ordnung, solange ihr die Decke ein bisschen weiter lüftet und ihr das Tor öffnen und am dritten Brunnen trinken könnt, den Jakob gegraben hat und ihr Gemeinschaft haben könnt. 1. Mose 26, Vers 18 bis 22. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ihr dahin kommt, dass die Zugehörigkeit zu einer Denomination alles ist, was ihr tun müsst, dann ist das verkehrt. Es gibt eine Menge mehr zu tun, Geschwister. Das ist der Punkt, an dem die ganze Welt immer schon... Und ihr? Wir haben heute Morgen einen feinen Historiker unter uns sitzen. Wir wissen, dass diese Gemeinden, die Denomination, sobald sie diese Grenze gezogen haben, indem sie sagen, wir sind es, dass Gott sie genau dann verlässt und sie sterben und nie wieder lebendig werden. Versteht ihr? Es gibt keinen Bericht darüber, dass eine Gemeinde, die gefallen ist, jemals wieder aufgestanden wäre. Das existiert nicht. Und weil... Als ich das erste Mal in diesen Predigtdienst hier hineinkam, traf ich euch Brüder aus der Vereinigten Pfingstgemeinde und ihr habt als erstes eure Türen für mich geöffnet. Das waren Bruder Richard Reed, Bruder Jack Moore und Bruder Ben Pemberton. In St. Louis war meine erste Versammlung. Die erste Versammlung, die ich jemals besuchte, wo ich noch nichts darüber wusste, war die PA von WPA von JC, bevor sie sich vereinigten und sich zusammenschlossen bei Bruder Ryle in Mishawaka. Ich hatte nie zuvor so eine feine Gemeinschaft von Geschwistern getroffen. Nun gut, dann stellte ich fest, ich dachte, das wäre alles, was Pfingsten ausmacht, das wäre Pfingsten. Aber ich stellte fest, dass es überall verschiedene Gruppen gab und in jeder einzelnen von ihnen gab es feine Menschen. Deshalb versuchte ich, mit offenen Armen in der Bresche zu stehen und jeden Bruder zu einer Einheit der Gemeinschaft zu rufen, sodass wir einander verstehen können, egal was der andere glaubt, solange wir nur Brüder sein können. Denn ich bin mir sicher, wenn ich mich selbst, es gibt viele Fehler, bei denen Gott heute Morgen mit seinem Finger auf mich zeigen und sagen könnte, junger Mann, du bist weit davon entfernt, selber vollkommen zu sein. Deshalb ist das die Weise, in der ich versucht habe, jeden so zu betrachten, um sie zusammenzubringen. Nun, das ist meine Absicht, eine einmütige Gemeinschaft zu bekommen. Gott segne euch alle Zeit. Wie ich schon vor ein paar Augenblicken angefangen habe zu sagen, gibt es trotz all diesen immer noch hunderte von Orten, die nach einem rufen und auch von den Missionsfeldern. Und jetzt mache ich einen evangelistischen Feldzug. Ich durchquere das Land. Sobald ich damit fertig bin, reise ich in die fremden Länder auf eine Missionsreise. Ich versuche selbst etwas von Gott zu bekommen und ich habe nicht die Zeit, das zu erklären, denn ich glaube, dass das Herannahen, das Kommen von Christus, näher ist, als wir tatsächlich denken. Ich glaube, dass es direkt vor der Tür steht. Das macht mich tatsächlich nervös, wenn ich daran denke. Nicht nervös wegen mir selbst, sondern deswegen nervös. Habe ich das Beste getan, was ich nur konnte? Gibt es ein Körnchen mehr in mir, das ich für das Königreich Gottes hätte geben können? Gibt es etwas, was ich hätte tun können, weil dieses die einzige Gelegenheit ist, die wir jemals haben werden, gerade jetzt? Ich habe die Gemeinde ausgeschimpft. Ich habe unsere Leute ausgeschimpft. Ich habe unsere Schwestern ausgeschimpft, weil sie ihr Haar geschnitten haben und sie ausgeschimpft, weil sie Make-up getragen haben. Ich habe unsere Brüder ausgeschimpft, weil sie zugelassen haben, dass sie dieses tun und unsere Prediger und andere solche Sachen, nicht weil ich irgendetwas gegen sie habe. Es kommt daher, weil ich um sie eifere. Sie sind Gottes Erbteil. Und ich habe meine Predigerbrüder darüber ausgeschimpft, weil sie sich wegen einer kleinen Angelegenheit in eine Gruppe hineinmanövriert haben. Nun, ich denke, wenn es eine Denomination geben würde, die sagt, wir glauben dieses, plus all dem, was Gott noch dazufügen kann. Aber wenn wir unsere denominationellen Bereiche schaffen, wo wir sagen, wir glauben dieses, Punkt. Und der Heilige Geist bewegt sich hier rein und direkt wird er sich wieder hinausbewegen. Das stimmt, versteht ihr? Nun, wenn wir es mit einem Komma beenden können, dann werden wir weiter wachsen. Vor kurzem hatte ich eine Versammlung mit den Lutheranerbrüdern. Ich denke, dass ihr alle davon gehört habt. Es war in Minneapolis in Minnesota. Und du meine Güte, in einem 22 Seiten langen Brief hat er mich so richtig durch den Kakao gezogen. Er sagte, überhaupt der Gedanke daran. Ich fuhr gestern Abend 25 Kilometer durch einen schweren Schneesturm und dachte, dass ich einen Diener von Christus hören würde. Und was hörte ich dann? Nur einen angeberischen Wahrsager. Und, er schrieb weiter, überhaupt der Gedanke daran, dass du als ein Mann 15 Jahre auf dem Missionsfeld gepredigt und dass du selbst gesagt hast, dass du bereits 25 Jahre lang das Evangelium predigst. Dann der Grammatik zuhören zu müssen, die du gebrauchst und diese Lehre, die du verbreitest. Du hast sogar so viel behauptet, dass Satan nicht einmal heilen könnte. Schande über dich für so eine Bemerkung. Und ich dachte, ein Vorsitzender einer lutherischen Hochschule. Er schrieb weiterhin, nicht weit entfernt von unserer Hochschule gibt es eine Frau mit einem ähnlichen Geist. Sie bindet eine große Schürze um, die Menschen kommen herein und sie legt ihnen ihre Hände auf. Dann zupft sie an ihren Adern und reißt ein kleines Haar von ihrem Nacken und rollt es auf und nimmt etwas Blut darauf und geht an einen Bach hinab und wirft es über ihrem Kopf in diesen Bach hinein. Dann fängt sie an mit ihren Händen. Die Menschen stehen dort oben und wenn sie fühlt, dass sie zurückschauen muss, dann befindet sich die Krankheit von dem Blut der Person in ihrem Haar. Wenn sie dann zurückblicken, kommt die Krankheit wieder auf die Person zurück. Aber wenn nicht, dann wird die Person gesund. Etwa 20% dieser Leute werden gesund. Und dann behauptest du, dass der Teufel nicht heilen kann. Oh, er hatte einen guten geistigen Einfall zu diesem Thema. Aber Bruder, das ist nicht die Weise, wie wir uns der Sache nähern. Nicht mit geistigen Überlegungen, sondern mit der Schrift. Deshalb dachte ich gerade, gut, ein Brief mit 22 Seiten und er hat mich nicht einmal als Bruder angesprochen, sondern nur gesagt, Brenham. Deswegen dachte ich, gut. Er schrieb, du redest über deine jahrelange Erfahrung. Ich habe das Evangelium gepredigt, bevor du geboren wurdest. Gut, ich dachte, ein Mann, der das Evangelium schon so lange gepredigt hat, sollte respektiert werden, egal wie er ist. Versteht ihr? Wir sollten ihn respektieren. Deshalb setzte ich mich hin und schrieb ihm mit meinem Gekritzel so gut ich nur konnte. 2 Seiten, um ihn anzuerkennen. Ich schrieb so, lieber Bruder, ich schätze ganz gewiss die vielen Jahre, die du verbracht hast und alles dieses. Ich schätze es, dass du ein Diener von Christus bist. Ich schätze auch die Kritik. Nun, ein Mensch, der keine Kritik vertragen kann, mit dessen Erfahrung, ist irgendetwas verkehrt. Denn Gott schickt uns die Kritik, um uns zurechtzubringen, damit wir unsere schlechten Seiten erkennen. Mir wurde schon so viel geholfen durch die Kritik. Das war freundliche Kritik. Nicht einfach nur gehässig und zornig, sondern einfach nur freundliche Kritik. Deshalb schrieb ich schätze das, mein Herr. Dann schrieb ich weiter, es gibt nur eine Sache, die ich hier gerne zum Ausdruck bringen möchte, weil du über meine Grammatik geredet hast. Das kommt daher, dass ich keine Bildung genossen habe. Das ist wahr. Aber ich schrieb weiter, die Sache, die mich überrascht ist, dass ein Vorsitzender einer lutherischen Hochschule seine Theologie auf ein Erlebnis gründet, anstatt auf das Wort Gottes, als du über die Hexe gesprochen hast, die heilen konnte. Ich schrieb, Jesus sagte, wenn Satan den Satan austreibt, dann ist sein Reich uneins. Matthäus 12, Vers 22 bis 28. Er kann nicht heilen. Nun, man kann, schau, wenn er es kann, Jesus sagte, dass er nicht heilen kann. Du sagst, dass er heilen könnte. Ich werde eher Jesus glauben, denn er sprach, dass jedermanns Wort verkehrt sei und seines richtig. Seht ihr, das stimmt. Ich schrieb weiter, ich glaube Jesus, und es überrascht mich, dass ein Vorsitzender einer lutherischen Hochschule seine Theologie auf ein Erlebnis gründet oder eine Gefühlsbewegung, anstatt auf das Wort Gottes. Ein Vorsitzender oder auch jeder andere, jeder Prediger, sollte seine Theologie auf das Wort des Herrn gründen. Ich schrieb, ich bin gewiss, ich vermute, was du als Wahrsagerei bezeichnest, betrifft wohl die Unterscheidungsgabe. Hast du gewusst, dass die Pharisäer und die Sadduzäer selber einmal die Bemerkung machten, als sie dieselbe Sache durch unseren Herrn getan sahen und ihn Beelzebub nannten? Nun, was wäre, wenn ich vielleicht recht hätte? Nun, Jesus sagte, wenn der Heilige Geist gekommen ist und dasselbe tut, dann wird ein Wort, welches dagegen gesprochen wird, niemals in dieser gegenwärtigen noch in der zukünftigen Welt vergeben werden, egal ob du 50 Jahre lang gepredigt hast. Ein Wort gegen den Heiligen Geist. Ich vergebe dir dafür und ich weiß, dass Gott es auch tun wird, denn er hat gesehen, dass du es nicht verstanden hast. Ich schrieb ihnen den nettesten Brief, den ich nur schreiben konnte. Später bekam ich eine Einladung, dass ich vorbeikommen sollte. Ich hatte dort oben ein Frühstückstreffen der christlichen Geschäftsleute und sprach dort für die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Herr Moore, Bruder Jack Moore, viele von euch sind mit ihm verbunden, ein feiner Mann, und ich. Dieser Dr. Egre kam zu Bruder Moore und bat ihn, ob er mich zur Hochschule hinüberfahren könnte. Und ich dachte, jetzt sitze ich in der Falle. Bruder Moore ist ein Theologe und deshalb dachte ich, gut, ich werde ihn besser gleich mitnehmen. Deswegen sagte ich, setze du dich gleich neben mich und wenn er Wörter und eine Grammatik benutzt, die ich nicht verstehe, dann werde ich dir ans Bein stoßen. Dann übernimmst du es von da an. Er antwortete, in Ordnung. So fuhren wir also zu der Hochschule. Als wir dort ankamen, hatten sie da einen Platz, der so groß war wie diese Halle für das Essen. Es handelte sich um Norweger und sie hatten ihr Essen zubereitet und es war sehr fein und nett. Der Vorsitzende saß auf der einen und sein Vertreter auf der anderen Seite. Nachdem ich dann fertig war, sagte er, Bruder Brennan, wir möchten dir gern ein paar Fragen stellen. Ich sagte, lasst mich zuerst etwas sagen. Ich mag vielleicht nicht in der Lage sein, eure Fragen beantworten zu können. Wenn ich es nicht kann, wäre es dann in Ordnung, wenn Bruder Moore hier mir ein wenig dabei hilft? Ich sagte, ich bin vielleicht nicht gut genug darin, eure Fragen zu beantworten, aber ich werde tun, was ich kann. Er erwiderte, jetzt kommt es, worum es geht. Wir haben seit Jahren und Jahren von den Pfingstlern gehört. Wir fuhren hin, um sie kennenzulernen. Was haben wir dann festgestellt, als nur das Umschmeißen von Stühlen, das Herausschlagen von Fenstern und alles Mögliche in dieser Art und Weise? Mehr Krach, als wir unser ganzes Leben lang gehört haben. Was haben diese Menschen bekommen? Ich antwortete, den Heiligen Geist. Er fragte, den Heiligen Geist? Ich antwortete, ja. Er fragte, bist du schon immer ein Pfingstler gewesen? Ich antwortete, nun, ich habe einmal der Missionsbaptistengemeinde angehört, als ich noch ein junger Mann war und ordiniert wurde. Aber sofort, nachdem ich ordiniert wurde, habe ich den Heiligen Geist empfangen. Deshalb denke ich, dass ich ein Pfingstler gewesen bin. Er sagte, willst du mir erzählen, dass dieses pfingstlich ist bei diesen Pfingstlern, dass es der Heilige Geist ist, der sie die Stühle umschmeißen lässt und dass sie sich so benehmen? Ich antwortete, ja, das ist der Heilige Geist. Die Sache dabei ist, dass sie so viel Druck aufgebaut haben, Dampf, dass sie diesen zur Dampfpfeife hinausblasen, anstatt es in die Maschine zu stecken, um zu bewirken, dass die Räder rollen. Verstehst du? Das ist alles. Das stimmt. Da gibt es so viel Dampf, sodass sie ihn zur Pfeife hinausblasen müssen. Das ist alles, was ich dazu weiß. Verstehst du? Sie können es einfach nicht länger aushalten. Er erwiderte, gut. Ich sagte, wenn ich die fundamentale Belehrung in den pfingstlichen Glauben hineinbekommen würde, oder den pfingstlichen Glauben in die fundamentale Belehrung, diese Leute sind Diener Gottes, aber sie erkennen nicht die Stellung, die sie tatsächlich haben. Das ist alles. Und er fragte, gut, was denkst du denn, was wir Lutheraner bekommen haben? Ich antwortete, den Heiligen Geist. Da stoppte er und sagte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich dich noch fragen soll. Ich sagte, gut, ich habe gehört, dass ihr etwa 400.000 Quadratmeter besitzt, auf denen ihr Korn anbaut. Wenn die Studenten nicht in der Lage sind, für ihr Studium zahlen zu können, dann können sie hier in der Hochschule ihr Studium finanzieren. Er antwortete, richtig. Da gab mir der Herr einen kleinen Gedanken und ich sagte, mein Herr, es gab einmal einen Mann, der ein großes Feld bearbeitete, um Korn anzubauen, und er säte sein Korn auf dem Feld aus. Und am nächsten, eines Morgens, ging er hinaus, und als er über sein Feld schaute, sah er zwei kleine Blätter. Jeder, der Korn anbaut, weiß, wie es hervorkommt. Was wir im Süden Sprigkorn nennen, kommt einfach mit zwei kleinen Blättern hervor. Ich sagte, der Mann stand auf seiner Haustürtreppe und sprach, Preis sei dem Herrn für meine Maisernte. Ich fragte, nun, hatte er wirklich eine Maisernte? Er antwortete, nun, es hatte angefangen zu wachsen. Und ich erwiderte, gut, in der Anlage hatte er eine Maisernte, verstehst du? Er besaß sie in ihrem frühesten Stadium. Das ward ihr Lutheraner. Und ich sprach, schlussendlich wuchs dieser Mais weiter, bis er eine Blüte bekam. Und wisst ihr, was die Blüte machte? Die Blüte schaute zurück zu den Blättern und sprach, ich brauche euch jetzt nicht mehr, ich bin eine Blüte. aber er muss das Blatt verwenden, um sich selbst wieder hervorbringen zu können. Dann kam es von dieser Blüte wieder zurück zu dem Blatt und brachte eine Ähre hervor. Ich sagte, nun als erstes kamt ihr Lutheraner, als zweites kam die Methodistenbewegung Gottes, als drittes, als Ähre, kam die Pfingstgruppe, welche die Wiedererstattung der Gaben von dem ursprünglichen Korn, welches in den Boden hineingelegt wurde, in die Gemeinde zurückbrachte. Es erstattet einfach wieder zurück, so wie Joel es sagte, versteht ihr? Nun, ich weiß, dass wir sehr viele Pilze an der Ähre haben, aber wisst ihr, trotzdem bekommen wir dort auch einige Körner in der Ähre. Und er sagte, gut. Ich sagte, dieses ist das ursprüngliche Korn. Nun, die Pfingstgemeinde ist die vorangeschrittene Lutheranergemeinde. Alles in allem ist es so, dass es ohne das Blatt auch keine Blüte gegeben hätte, und das Leben, welches in dem Blatt war, bildete die Blüte. Und das Leben, welches in der Blüte lag, bildete das Korn. Deshalb ist es eine vorangeschrittene Gemeinde des lebendigen Gottes. Er überlegte und schob seinen Teller zurück. Er sagte, Bruder Brennan, ich fuhr einmal in den Westen. Ich hatte von einem Buch gehört, in welchem alles über die geistlichen Gaben geschrieben steht. Ich fuhr in den Westen, um diesen Mann aufzusuchen. Als ich das tat, da sagte dieser, oh, ich habe nur darüber geschrieben, aber ich habe sie nicht. Ich habe nur darüber geschrieben. Nun gut, das hätte ich auch tun können. Ich bin herumgereist und habe alles so etwas erlebt, und ich fuhr auch zu den pfingstlichen Gruppen und so weiter. Ich habe erlebt, wie sie jauchzen. Seht ihr, es geschah einfach, als er gerade dort war. Wisst ihr, der Teufel hat ihn zur falschen Zeit dorthin gebracht, als die Menschen wirklich außer sich vor Freude waren. Da hat er dann seine Meinung gebildet und ist wieder gegangen, versteht ihr? Er sagte, ich entschuldige mich für den Brief, den ich dir geschrieben habe. Ich habe mich dagegen gestellt, weil ich an so einem Ort war, der dagegen gewesen ist, und da geschah es, dass ich es abgelehnt habe. Genau da, und habe dann gesagt, dass du nichts anderes als ein Wahrsager wärest. Ich bitte dich, mir zu vergeben. Ich antwortete, nun ganz gewiss, mein Herr. Ich würde nie etwas gegen dich stehen lassen und tat es auch nicht, so wie ich es in dem Brief geschrieben habe. Er sagte, ich wollte es gerne von deinen eigenen Lippen hören. Nun, Bruder Brennan, ich und alle Studenten hungern nach dem Heiligen Geist. Was müssen wir tun? Ihr wisst ja, was ich ihm gesagt habe, oder nicht? Ich sagte, dreht euch um, eure Rücken in dieser Richtung und richtet eure Gesichter zur Wand, die ganze Wand entlang. Nehmt euch eine Absicht in eurem Herzen vor, dass ihr niemals von euren Knien aufstehen werdet, bis Gott euch die Taufe mit dem Heiligen Geist gegeben hat. Nun, denkt nicht an dieses oder jenes oder etwas anderes. Bleibt einfach dort und sprecht, Gott, ich will den Heiligen Geist. Ich ging umher und legte ihnen die Hände auf, und 40 empfingen den Heiligen Geist sofort. Und jetzt sind es etwa 500 von ihnen. Sie sind stark, gehen hinaus, haben Zeichen und Wunder und so weiter. Seht ihr? Geschwister, ich glaube, dass wir die Sache haben, welche die Welt bekommen muss. Aber wir müssen uns der Sache auf die richtige Weise nähern. Was wäre, wenn du ein Schreiner wärest? Ich nehme diesen Mann an diesem Ende hier als Beispiel, oder Bruder Bordos dort drüben. Ich glaube, er ist ein Schreiner. Gut, was wäre, wenn er einen normalen Hammer hätte und damit Nägel einschlägt, und ich hätte einen automatischen Hammer von der Sorte, mit welchen ich eine Schachtel voller Nägel einschlagen könnte. Ich würde ihn so halten und brrrr, habe ich die Bretter sehr viel besser angenagelt, als er es je mit seinem Hammer tun könnte. Wenn ich nun zu ihm hingehen und sagen würde, ach Junge, du hast ja gar keine Ahnung, du verstehst nichts von deinem Handwerk, du schlägst ja immer nur auf deine Finger. Mei, du hast ja von Anfang an das völlig verkehrte Werkzeug. Ich ärgere ihn damit. So werde ich den Hammer nie verkaufen, das stimmt, versteht ihr? Es kommt darauf an, wie ich die Sache angehe. Ich weiß doch, dass mein Produkt besser ist als das, was er besitzt. Aber ich muss daran denken, dass ich ihm die Sache auf die richtige Weise nahebringen muss. Wenn ich auf ihn zugehe und sage, wie geht es dir, mein Herr? Mein Name ist Brennan. Mein Name ist Borders. Ich sehe, dass du ein Schreiner bist. Ja, jawohl, das bin ich. Ich glaube, dass du ein wirklich guter Schreiner bist. Ja. Ich habe beobachtet, in welcher Weise du mit dem Hammer umgehen kannst. Oh ja, die alte Betsy ist schon seit langer Zeit mein Begleiter. Ich sagte, ja, das ist ein guter Hammer. Ja, gewiss, sehr gut. Und du kannst wirklich gut damit umgehen. Ja. Ich mache so weiter und unterhalte mich eine Zeit lang mit ihm. Ich sage, hast du jemals von dem neuen So-und-so-Hammer gehört? Nein, ich glaube nicht, dass ich davon gehört habe. Gut, hier ist er. Hier legst du da einen Nägel hinein und dann können wir die Bretter dort oben annageln. Achte auf die Zeit, die es benötigt und was für ein Produkt ich damit habe. Zeige es ihm auf diese Weise. Sage, nimm ihn, probiere ihn ein paar Tage aus und überlege dir, wie er dir gefällt. Ich komme dann wieder. Versteht ihr? Wenn es das richtige Produkt ist, dann wird er sich selbst verkaufen. Ihr wisst schon, was ich meine, Geschwister, nicht wahr? Versteht ihr? Seht doch, wir besitzen die richtige Sache. Wir müssen das den Menschen auf die richtige Weise näher bringen, versteht ihr? Darum geht es. Versteht ihr? Es geht um die wahre, echte Sache. Dieses ist der Heilige Geist. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube nicht, dass Brüder Abtrünnige sind. Ich glaube, dass sie Brüder sind. Ich glaube nicht, dass der Geist, welcher die Unterscheidungsgabe betätigt, irgendein Wahrsager ist. Ich glaube, dass es der Heilige Geist ist, der sich selbst in seiner Gemeinde offenbart, damit die Gemeinde in ihre Position kommt. Wenn wir nur eine Weise hätten, wie wir die ganze pfingstliche Bewegung nehmen, unsere kleinen Grenzzäune abbrechen und an einem Ort zusammenkommen und in himmlischen Örtern mit Christus Jesus sitzen könnten, dorthin, wo wir durch einen Geist hineingetauft worden sind. Oh, ich denke, dass es dann Manifestationen geben würde, die nie zuvor bekannt gewesen sind. Wenn wir uns den Methodisten richtig nähern könnten, den Baptisten und den Pfingstlern und überall hingehen könnten, an jeden Ort, dann glaube ich, dass es geschafft werden könnte, Geschwister. Ich möchte nicht hier stehen. Ich möchte euch nur ein Wort oder zwei aus der Bibel lesen und einen Augenblick zu euch sprechen. Aber ich weiß, dass ihr gehen müsst und ich muss das auch. Ich habe das Frühstück am Samstagmorgen und dann hoffen wir, bis Montagabend bleiben zu können, um noch zum nächsten hier unten zu kommen. Bis jetzt weiß ich es noch nicht. Ich muss mit Bruder Borders sprechen und so weiter. Aber ich möchte euch noch Folgendes mitgeben. Ich bin hier, um euch zu helfen. Es ist nur, wir haben uns nur ein paar Minuten zusammengesetzt. Ich wünschte, wir könnten einfach hier bleiben, bis der Gottesdienst heute Nachmittag beginnt und dann am nächsten Morgen wieder zusammenkommen. Ich habe mir angehört, was ihr Brüder zu sagen hattet, und ich schätze das sehr. Aber jetzt möchte ich euch nur wissen lassen, was in meinem Herzen ist. Ich schätze euch und ich werde alles tun, was ich kann, um euch als meinen Brüdern zu helfen. Der geringe Predigtdienst, den der Herr mir geschenkt hat und was er euch gegeben hat, das legen wir jetzt zusammen und sehen, was wir für sein Königreich tun können. Lasst uns für einen Augenblick die Häupter beugen, bevor wir uns seinem Wort nahen. Allergnädigster Vater, in dem Namen von Jesus Christus kommen wir zu dir mit einem demütigen, reumütigen und gebrochenen Geist, Herr, in dem Wissen, dass wir bereit sind, geformt zu werden, so wie der Prophet, welcher zum Haus des Töpfers ging, um geformt zu werden. Vater, wir wünschen das heute Morgen in unseren Herzen, dass du uns so zerbrichst, dass wir zu den verschiedensten Charakteren geformt werden, Charaktere, die Jesus Christus darstellen. Nimm mein törichtes Herz, Herr. Nimm meine stammelnden Worte und brich sie in Stücke, Herr. Breche meinen eigenen Willen heraus und mache mich zu einer neuen Person in Christus. Gewähre es, Herr. Das ist das Verlangen unserer Herzen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Herr, während wir reden, bete ich über diesen Altar für Bruder Michaelson, der an dich glaubt, dieser kleine jüdische Bruder, Vater. Ich bete darum, dass du ihn segnest. Wir sind dankbar für die Gelegenheit, hier in dieser christlichen Synagoge zu sein. Segne uns jetzt miteinander, während wir ein paar Minuten auf das Lesen des Wortes warten. Segne unsere Gottesdienste, Herr. Gott, du kennst unsere Herzen. Ich möchte einfach mit meinen Geschwistern hier eines Herzens sein, mit einer Seele und einer Absicht, hier in diesem dunklen, trüben Land dieses 20. Jahrhunderts, hier im Jahr 1962, wo sich die Wende des Jahrhunderts wiederum nähert. Die Zeit ist abgelaufen. Und hier drüben an der Westküste, wo die Zivilisation sich vom Osten zum Westen hin bewegt hat, erkennen wir, dass es jetzt nicht mehr weitergehen kann. Wir kehren wieder zum Osten zurück, wenn wir diese Küste verlassen. So wie die Zivilisation sich entwickelt hat, erkennen wir, dass die Sonne vom Osten zum Westen wandert. Es gab eine Zeit, wo der Sohn zu den Menschen des Ostens kam und das gewaltige Licht zeigte und die Zeichen, dass er der Messias war. Und er verhieß, der Prophet sagte, dass es einen Tag geben würde, der weder als Tag noch als Nacht bezeichnet wird. Wir haben diesen trüben, nebligen Tag beinahe 2000 Jahre lang gehabt, an dem wir nur in der Lage waren, an genügend Licht glauben zu können, um über die Runden zu kommen. Wir wussten, dass er der Sohn Gottes war, uns eine Gemeinde baut, eine Organisation und versuchte, Brüder und Schwestern zusammenzuhalten und bewirkte, dass sie richtig leben. Aber Herr, der Nebel verschwindet und es gibt ein Licht, das über die Menschen des Westens kommt. Derselbe Sohn mit denselben Zeichen, demselben Evangelium und einer Wiedererstattung. Du hast verheißen, dass in den letzten Tagen eine Botschaft hervorkommen würde, welche den Glauben der Kinder zu ihren Vätern zurückerstatten würde. O Gott, lass uns zurückkehren zu diesem ursprünglichen Tag von Pfingsten. Lass uns zurückkommen zu diesem gewaltigen Glauben, der einmal den Heiligen überliefert worden war. Möge der große Brautbaum Gottes, welchen die Raupe abgefressen hat, in der Spitze die Frucht hervorbringen, welche die Abendlichter für das Kommen des Sohnes Gottes zur Reife bringen. Gewähre es, Herr. Hilf uns, während wir aus dieser Absicht heraus zusammenkommen. Wir übergeben uns selbst dir. Wir gehören dir. Tue mit uns, Herr, was dir gefällt. Wir übergeben uns selbst heute Morgen in dieser Synagoge in deine Hände, Herr. Möge deine gewaltige Absicht in unserem Leben erreicht werden, während wir uns selbst völlig dir ausliefern. Nicht wie Simson. Simson gab seine Stärke, aber er gab nie sein Herz. Gott, möge unser Herz, unsere Kraft, unser Alles dir ausgeliefert werden. Lass es mächtig werden, Herr. Vermehre es für die Sache des Königreiches Gottes. Wir bitten es in dem Namen von Jesus. Amen. In dem 16. Psalm möchte ich den letzten Vers lesen. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Nun, ihr wisst, dass ich nicht versuchen würde zu predigen. Ich möchte nur einen Augenblick zu euch sprechen, oder sagen wir einmal vielleicht 15 oder 20 Minuten. David sprach hier über das Leben. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Habt ihr das beachtet? Wirst du es mir zeigen? Oder könntest du es mir zeigen? Ich hoffe, du zeigst es mir. Du wirst es mir zeigen. Ich glaube, dass jeder Einzelne, den Gott gerufen hat, es hören und kommen wird. Nun, ich glaube, dass es das ist, was wir jetzt in unseren Versammlungen erleben. Wir können nur den Samen aussehen. Einiges wird an den Wegesrand fallen. Einiges wird hierhin und einiges dorthin fallen. Aber einiges wird auf guten Boden fallen, das stimmt. Zeige mir den Pfad des Lebens. Nun, das Leben ist die gewaltigste Sache, die wir erreichen können. Es gibt nichts Größeres als Leben. Wenn ich heute Morgen in die Herrlichkeit eingehen könnte und wir alle dort hinaufgehen könnten und ich würde Abraham treffen und ihn fragen, was ist die größte Sache, die es gibt, Abraham? Dann würde er antworten, Leben. Egal, was es sonst noch gibt, Leben ist die größte Sache, die irgendjemand erreichen kann. Leben. Was würdest du alles für das Leben geben? Ich habe ein Buch zu Hause. Ich glaube, es wurde von Bruder Nugent geschrieben, einem Geistlichen, der in den Gefängnissen arbeitete. Er schrieb die Zeugnisse von den großen Leuten, die auf dieser Erde starben, in diesem Buch auf, bis zu der Zeit von Christus. Er schrieb dort die Zeugnisse der schlechtesten Menschen und die Zeugnisse der Geistlichsten auf der anderen Seite in dem Buch auf. Ich las dort drin und ich glaube, es handelte von der blutigen Maria von England, wo sie sagte, wenn ich nur könnte, ich würde mein Königreich geben, um 5 Minuten länger leben zu können. Das Königreich, in welchem sie so viele zum Tode verurteilte und so weiter. Und dennoch würde sie dieses Königreich dafür geben, um 5 Minuten länger leben zu können. Ich erinnere mich immer noch gut an das Zeugnis von Paul Rader, der hier in der Nähe lebte. Er starb dort im Tabernakel oder wo sie das Tabernakel hatten, als er sagte, als er im Sterben lag, rief er Lukas, seinen Bruder. Sie gingen immer zusammen, so wie Billy Paul, mein Sohn, und ich. So wie ich es von der Moody-Schule gehört habe, hatten sie dort ein Quartett, welches sang, und Paul hatte immer einen Sinn für Humor. Sie sang gerade, näher mein Gott zu dir, und er sagte, sagt mal, wer stirbt denn hier, ich oder ihr? Er sagte, zieht die Vorhänge auf und singt mir ein paar flotte Evangeliumslieder. Und sie, das Quartett, fing an zu singen, dort unten am Kreuz, etwas in der Richtung. Und er fragte, wo ist Lukas? Er befand sich im nächsten Zimmer. Sie brachten ihn herein. Er nahm Lukas an der Hand. Er sprach, Lukas, denke darüber nach. Von jetzt an in 5 Minuten werde ich in der Gegenwart von Jesus Christus stehen, in seiner Gerechtigkeit gekleidet. Lass mich auch auf diese Weise gehen. Dwight Moody, wisst ihr, wie sein Zeugnis gewesen ist, als er sich wieder erhob und fragte, das soll der Tod gewesen sein? Er sagte, diese ist mein Krönungstag. Das ist die Weise, auf die ich heimgehen möchte. Ich hielt die Hand meiner kostbaren Mutter, als sie vor kurzem heimging. Ich hielt die Hand meiner Frau, als sie heimging. Ich habe sie beobachtet, als sie an das Ende des Weges kamen. Leben ist die größte Sache, die es gibt. Für diejenigen, welche diese Hoffnung nicht haben, nachdem alles vorbei ist, ist das eine schreckliche Sache. Wir gehen auf den Wegen des Lebens. So viele Menschen fragen, was ist Leben? Wo kann ich es finden? Nun, es ist direkt um uns herum. Gott hat es so sehr, sogar bei Hiob stellen wir fest, dass Hiob danach gefragt hat. Das ganze Leben hindurch hören wir es, dass danach gefragt wird. Das erinnert mich an einen kleinen Jungen, der in Jeffersonville lebte, wo ich auch lebe. Sie erzählten, dass er eines Tages zu seiner Mutter kam und fragte, Mutter, Gott, dieser Gott, von dem du redest, er ist doch so eine große Person. Kann ihn irgendjemand sehen? Sie antwortete, frage den Pastor. So ging er also zum Pastor und fragte ihn und er antwortete, nein, es war die Sonntagsschullehrerin. Und die Sonntagsschullehrerin antwortete, du fragst lieber den Pastor. Sie wusste es nicht. Deshalb ging er zum Pastor. Er antwortete, nein, nein, mein Junge, kein Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben. Du kannst Gott nicht sehen. Nun, das hat den kleinen Burschen ziemlich enttäuscht. Es gab da einen alten Fischer. Eines Tages war der Junge mit diesem alten Fischer auf dem Fluss unterwegs und es kam ein Sturm auf. Ich denke, dass viele von euch aus dem Osten kommen und ihr wisst, wie das die Blätter sauber wäscht. Er fuhr den Fluss abwärts. Der kleine Junge saß hinten im Boot. Die Sonne ging im Westen unter und ein Regenbogen spannte sich über den Fluss. Der alte Fischer, der ruderte. Das Wasser hatte sich vom Sturm beruhigt und alles war frisch und es roch von den Blüten. Und während er ruderte, begannen große silberne Tränen seinen grauen Bart herunterzufließen und der Junge sah das. Der kleine Junge schaute herum, um zu sehen, was er betrachtete. Er sah den alten Fischer an und er lief vom hinteren Teil des Bootes in die Mitte des Bootes, setzte sich zu den Knien des alten Fischers hin und fragte, »Mein Herr, ich möchte dich etwas fragen. Meine Mutter war nicht in der Lage, mir das zu beantworten, meine Sonntagsschullehrerin nicht und auch mein Pastor nicht. Gott ist so groß, kann ihn irgendein Mensch sehen?« Der alte Fischer legte die Ruder in seinen Schoß, drückte den Kopf des kleinen Jungen an seine Schulter und sagte, »Gott segne dein kleines Herz, Liebling. Alles, was ich in den letzten 40 Jahren gesehen habe, ist Gott gewesen. Versteht ihr? Er war einfach, du musst Gott hier drinnen haben, um ihn dort draußen sehen zu können. Versteht ihr? Gott an der Innenseite, der durch deine Augen schaut. Ich sehe über die Straße auf einen Baum. Ich denke gerade daran, wie ich durch die Mojave-Wüste fuhr oder die Wüste, welche hier unten anfängt und alles erscheint so tot. Und sobald ich nahe an den Colorado-Fluss kam, gab es da einen kleinen grünen Busch. Er war so auffällig, dass ich dachte, wo bekommt er nur sein Leben her? Seht, er besaß Leben. Es war etwas Lebendiges. Gott befindet sich im Leben. Er ist ein... Alles, das lebendig ist, hat etwas von Gott in sich. Hiob sagte eines Tages, wenn ein Baum stirbt, wird er wiederum leben. Aber wenn ein Mensch stirbt, dann gibt er den Geist auf. Wo befindet er sich dann? Seine Söhne kommen, um ihn zu beklagen und ihm Ehre zu erweisen, aber er verspürt nichts davon. Oh, dass du mich doch im Grab verbergen und mich an dem geheimen Ort behalten würdest, bis dein Zorn vorüber ist. Er bemerkte Gott in seiner Natur, im Leben. Er sah, wie eine kleine Blume hervorkommt und dasteht, und nach einer Weile, sie ist schön und es gibt junge Blumen in dem Blumenbeet, einige mittleren Alters und einige alte. Aber wenn der Frost kommt und sie trifft, dann tötet er alle zusammen. Die kleine Blume lässt ihre kleinen Blütenblätter abfallen. Aus dieser Blumenknospe, in welcher es kleine schwarze Samen gibt, fallen diese kleinen winzigen Burschen heraus. Und so merkwürdig, wie es scheint, aber dennoch hält Gott eine Beerdigungsfeier für diese Blume. Habt ihr das gewusst? Der Herbstregen kommt und weint gewaltig große Tränen aus Wasser. Er begräbt diese kleinen Samen in der Erde. Dann kommt der Winter und es friert ihn ein, er platzt auf und der Brei läuft heraus. Jede natürliche Sache, die man anschauen konnte, ist verschwunden. Ein Wissenschaftler könnte eine Handvoll von diesem Dreck nehmen, ihn ins Labor bringen und es in jeder Weise untersuchen. Man kann diesen Keim des Lebens nicht entdecken. Er ist nicht zu sehen. Das Kalium, das Calcium, der Kohlenstoff und die Feuchtigkeit, alles was darin war, ist zur Erde geworden. Aber irgendwo darin versteckt liegt ein Keim des Lebens. Genauso sicher wie die Sonne im Frühling wieder aufgeht, wird er wieder zum Leben kommen. Gott hat einen Weg dafür bereitet. Du nimmst Beton und verlegst im Winter deine Steine darin in deinem Hof, aber wo befindet sich dein dichtester Grasstreifen? Er befindet sich direkt an der Kante von deinem Weg. Warum? Es handelt sich um diese Samen, die vorher zugedeckt waren. Und wenn diese Sonne anfängt, auf dieses pflanzliche Leben zu scheinen, dann wird dieser kleine Samen des Lebens seinen Weg um diesen ganzen Beton herumfinden, über jeden Stein hinüber, unter jedem Stück Holz und wird herumkommen, bis es seinen kleinen Kopf nach draußen steckt und den Gott des Lebens lobpreist. Du kannst das Leben einfach nicht verstecken. Das ist der Grund, warum wir hier sind, Geschwister, um Leben zu bringen. Vor kurzem saß ich mit einem alten Methodistenprediger beim Essen zusammen, ein kostbarer, alter, heiliger Gottes. Er besaß den Heiligen Geist in seinem Leben und wir hörten die landwirtschaftliche Sendung, die von Louisville ausgestrahlt wird. Der 4-H-Club hatte eine Maschine, mit welcher sie ein vollkommenes Korn herstellen konnten. So vollkommen, dass sie damit genauso gutes Brot backen konnten, wie mit dem Korn, welches draußen auf dem Feld gewachsen ist. Dieselbe Sorte Cornflakes. Und tatsächlich war es so, dass man sie in ein Labor bringen und aufschneiden konnte, und das Herzstück befand sich direkt an der richtigen Stelle. Es besaß dieselbe Feuchtigkeit und Kalium und alles, was sich in dem Korn befindet. Man konnte sie nicht voneinander unterscheiden. Wenn man sie einmal vermischt hatte, dann konnte man nicht das eine von dem anderen unterscheiden. Es war so vollkommen. Er sagte, die einzige Weise, wie man sie auseinanderhalten kann, ist, sie zu begraben. Das eine, welches von der Maschine hergestellt wurde, verrottet und das war dann alles. Aber das eine, welches Gott hatte wachsen lassen, das hat Leben in sich, was wieder aufsteht. Ein Mensch mag aussehen wie ein Christ, einen Christen nachmachen oder wie ein Christ wandeln und so weiter. Aber es sei denn, dass dieser Keim des Lebens dort drin ist, sonst kann er nicht wieder auferstehen. Jesus sprach, ich kam, damit sie Leben haben mögen. Zoe, Gottes eigenes Leben in ihnen. Und es gibt, alles was einen Beginn hatte, hat auch ein Ende. Es sind die Dinge, die keinen Anfang hatten, die auch kein Ende haben. Es gibt nur eine einzige Sache, die nie einen Beginn hatte, und das war Gott. Wir wurden seine Kinder, ein Teil von ihm. Und dann ist Zoe, Gottes eigenes Leben, ewiges Leben, an uns übertragen worden. Das ist die einzige Weise, wie wir leben können. Das ist die einzige Weise, wie unsere verlorenen Freunde dort draußen und sogar Gemeindemitglieder jemals wieder neu leben können, wenn ihnen Zoe übertragen worden ist und wir ein Teil davon geworden sind. Habt ihr bemerkt, wie seine große Feuersäule, von der wir alle wissen, dass sie der Botschafter des Bundes war, welches Jesus Christus war, am Tag von Pfingsten? Mose erachtete die Schmach des Christus als größeren Reichtum wie die Reichtümer Ägyptens, denn er lehnte Ägypten ab und folgte diesem großen Botschafter, diesem Licht. An dem Tag von Pfingsten, als dieses gewaltige Licht hereinkam, teilte sich Gott selbst auf. Feuerzungen setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, so wie der Geist es ihnen eingab. Gott trennte sich selbst von einem Wesen, das in seiner Gemeinde lebte, und teilte sein Leben unter seinem Volk auf. Das ist die Botschaft, die wir den Menschen bringen müssen. Ohne diese werden sie umkommen. Sie müssen es. Meine eigene Mutter ist vor kurzem heimgegangen. Als ich an ihrer Seite stand, sagte sie, Billy, alle ihre Kinder, die noch lebten, standen dort. Zwei von uns, von 10, waren schon gestorben. Und das Mädchen, sie schaute mich an und sagte, zuerst schaute sie zu Dolores. Sie sagte, meine Letzte und mein Erster. Mutter war eine gütige Christin und ich führte sie zu Christus und taufte sie vor vielen Jahren. Sie sagte, Dolores, du bist so gut zu mir gewesen, du hast mir geholfen, du hast so viel Wäsche für mich gewaschen, als ich alt geworden war und nicht mehr waschen konnte. Du bist vorbeigekommen, um mein Haus zu putzen, du hast alle diese Dinge getan. Ich liebe dich, mein Schatz. Dolores, eine junge Christin, stand dort, hielt ihre Tränen zurück, schaute hinunter und sagte, Mutter, es war doch nicht viel. Sie sagte, Billy, du hast dafür gesorgt, dass ich nicht hungern musste. Ich antwortete, Mama, wie viele Male bist du vom Tisch aufgestanden, damit ich etwas essen konnte, als wir nichts zu essen hatten? Es war einfach meine Pflicht, Mutter. Sie erwiderte, außerdem bist du eine Art geistlicher Führer für mich gewesen, Billy. Du hast mich getauft, du hast mir den Weg des Lebens gezeigt. Ich sagte, Mama, du weißt, dass wir ursprünglich Katholiken waren. Dann ging ich in die Gemeinde, aber sie behaupteten, dieses ist die wahre Gemeinde, und es war im Gegensatz zum Wort. Ich ging von einer Gemeinde zur nächsten und stellte fest, dass sie so sehr verkehrt waren. Deshalb blieb ich bei dem Wort, Mutter. Ich habe versucht, dir zu sagen, was richtig ist, und führte dich zu Christus. Die liebe alte Heilige ging heim, um Gott zu begegnen. Und dann übergab ich ihre Seele Gott. Dolores rief mich an und sagte, Billy, ich kann es einfach nicht verkraften. Mutter, ich antwortete, Dolores, schau dort, wo du wohnst, über die Straße hinaus. Steht dort nicht eine große Eiche? Sie antwortete, ja. Das war gerade ein paar Tage, bevor Mutter starb. Sie antwortete, ja. Ich sagte, der Herbst beginnt jetzt. Vor etwa einem Monat waren die Blätter noch richtig schön und grün. Sie sagte, ja, Bill. Ich fragte, wie sehen sie jetzt aus? Sie antwortete, gut, sie sind gelb, braun, grün und rot. Ich fragte, Dolores, wodurch werden sie gelb, braun, grün und rot? Sie erwiderte, sie sterben. Ich fragte, wann sah der Baum am schönsten aus? Sie antwortete, jetzt. Ich sagte, die Bibel sagt, dass der Tod seiner Heiligen in den Augen des Herrn kostbar ist. Verstehst du? Das ist dann, wenn die Zeit gekommen ist. Ich sagte, das Leben kehrt wieder zurück. Das Leben ist ein Baum. Wir alle hängen an dem Baum des Lebens. Das stimmt. Herr Wood, der ein Buchhändler in der Versammlung ist, war ein Zeuge Jehovas. Er hatte einen Sohn, der auch mit ihm dabei ist, und sein Bein war durch die Kinderlähmung nach oben hin verdreht. Er war in einer der Versammlungen in Louisville und erlebte die Unterscheidungsgabe. Er sagte, das erscheint mir richtig. Deswegen fuhr er nach Houston in Texas, als ich mit Bruder Kitson und den anderen dort war, als das Bild von dem Engel des Herrn aufgenommen wurde. Nun gut, es wurde verschiedene Male fotografiert und gerade vor kurzem wurde es wieder fotografiert. Es wurde in Deutschland fotografiert und viele andere Male. Bruder Wood hatte seinen Sohn mitgebracht und befand sich in einer der Versammlungen. Sie saßen ganz weit hinten. Oh, es war fast einen halben Häuserblock weit entfernt oder noch weiter weg. Eines Abends stand ich auf der Plattform und ich hatte noch nie in meinem Leben von ihm gehört. Ich stand einfach nur da und schaute mich um. Ich bemerkte eine Vision vor mir und ich sprach, es gibt hier einen Mann. Er sitzt ganz weit hinten, er und seine Frau. Sie kommen aus dem Staat Kentucky, weit unten an einem Ort mit dem Namen LaGrange in Kentucky. Sein Name heißt Wood. Er ist ein Schreiner. Er hat einen Jungen, der durch eine Kinderlähmung einen Schaden davongetragen hat, wodurch sein Bein nach oben verdreht ist. So spricht der Herr, der Junge ist geheilt. In der Weise hatte ich dort begonnen. Seine Frau war eine Methodistin, oder ich glaube von der Gemeinde Gottes, die Anderson-Gemeinde Gottes. Er sagte, hast du das gehört, Ruby? Und deshalb sagte er, David, steh auf. Sein Bein wurde genauso vollkommen wie das andere. Er befindet sich in der Versammlung. Und dann übergab der Zeuge Jehovas sich selbst an Christus. Und dann kam deswegen sein Bruder herab. Oh, ihr wisst, wie die Zeugen Jehovas sich fühlen. Sie kamen vorbei, um seinen Bruder aus ihrer Gemeinschaft auszustoßen. Er sagte, du hörst dir so eine Sache wie dieses an, diese falschen Sachen, die auf die Art herumgehen? Du bist dort gewesen? Sein Vater war ein Sprecher bei den Zeugen Jehovas. Er sagte, du weißt etwas Besseres als so etwas. Wenn ich jemals diesen Mann treffe, dann werde ich ihm gehörig meine Meinung sagen. Ich kenne die Belehrung, die mein Vater mir beigebracht hat. Er antwortete, das da draußen ist er, der den Rasen mäht. Und ich kam mit meinem alten Schlapphut herein, setzte mich und unterhielt mich mit ihm. Er sagte, nun, ich werde dir etwas sagen, Herr Brenham. Wir sind schon als Zeugen Jehovas aufgewachsen. Ich sagte, das ist schön. Ich würde lieber ein Russellite sein, als gar kein Licht zu haben. So ging es dann weiter, indem ich ihm nichts von dem, was er sagte, ankreidete und unterhielt mich mit ihm, so gut es nur ging. Ich sagte, ich sehe, dass du ein verheirateter Mann bist. Du hast zwei Kinder. Aber du hast dich von deiner Frau getrennt. Er schaute zu Banks hinüber. Das ist der Vater von David Wood, derjenige, der hier in der Versammlung sitzt. Er schaute hinüber. Er dachte, dass Herr Wood mir das vielleicht erzählt hätte und ich erkannte seinen Gedanken sehr schnell. Versteht ihr? Deshalb sagte ich, du hast gedacht, dass Bruder Banks mir das erzählt hätte, aber das hat er nicht getan. Er hat mir gar nichts von seiner Familie erzählt. Vielleicht denkst du, wenn Banks mir das erzählt hat, am gestrigen Abend warst du mit einer Frau zusammen, die kastanienbraunes Haar hat. Du warst mit ihr im Zimmer, als ihr Geliebter an die Tür kam und an der Tür klopfte. Sie ging zur Tür und wollte dich nicht hereinkommen lassen und du hast zum Fenster hereingeschaut. Das war gut so, denn er hätte dir das Gehirn herausgeschossen. Der Mann stand dort mit einem dunklen Anzug und einer roten Krawatte an. Oh, er hätte sich am liebsten auf den Boden geworfen. Er sagte, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Da taufte ich ihn dann. Ein paar Tage danach kam sein Vater vorbei. Zuerst kam noch seine Schwester. Sie kam angereist, um die beiden Jungs zurechtzubringen. Ich taufte sie am selben Tag, an welchen sie angereist kam, anhand derselben Sache. Dann kam sein Vater angereist und er wollte uns alle wieder zurechtbringen. Er wollte uns drankriegen. Er war ein Angler. Ich sagte, nun, Banks, lass uns mit ihm angeln gehen. Deshalb fuhren wir über den Fluss. Es hatte die ganze Nacht über geregnet. Ihr wisst, wie das ist im Osten. Diese Flüsse schwellen an und so weiter. Wir fuhren zum Wolfbach-Staudamm. Und auf der Straße, er hatte bis jetzt noch nicht über die Religion gesprochen. Er war ein sehr eiserner alter Mann. Er sagte, er war sehr schlau. Er überquerte den Fluss. Ich sagte, gut. Während ich dort saß, sah ich eine Vision vor mir. Banks fuhr und ich beobachtete die Vision. Ich sagte, nun, jeder Fluss, den wir überqueren, er hatte einfach gesagt, beziehungsweise an jenem Abend gesagt, wenn ich je so etwas wie das geschehen sehen würde, dann würde ich es glauben. Und an jenem Morgen die Gnade des Herrn. Und es hieß, jeder Fluss, den wir überqueren, wird schlammig sein. Wenn wir zu dem Wolfbach-Staudamm kommen, der Regen ging über den Damm hinweg oder vielmehr unter dem Damm hindurch und dort wird es nicht schlammig sein und wir können heute angeln. Wir werden heute bis zum Abend nichts fangen. Dann wird Herr Wood hier, Banks Wood, einen kleinen Katzenfisch angeln. Ich werde einen fangen, der 20 Pfund wiegen wird und einige andere werden an die 10 Pfund das Stück wiegen. Ihr werdet mit demselben Köder angeln und an demselben Platz und ihr werdet nichts fangen. Wir werden bis etwa 11 Uhr abends angeln. Die Fische werden aufhören anzubeißen. Wir werden hineingehen und um 11 Uhr abends unser Abendbrot essen und die ganze Nacht bleiben. Am nächsten Morgen werden wir hinausgehen und ich werde einen großen Fisch mit Schuppen fangen und das wird der letzte Fang sein, der gemacht werden wird. Wir werden den ganzen Tag angeln und nichts mehr fangen. Der alte Mann schaute sich auf diese Weise um. Wir gingen hinunter und alles geschah vollkommen bis auf den Punkt genau, so wie es gesagt wurde. Als ich an jenem Abend an das Ufer ging, sagte er, hier ist Wasser, was hält mich davon ab, getauft zu werden? Da hatten wir die ganze Gruppe von ihnen. Oh, es ist eine herrliche Sache zu wissen, dass wir alle zu dem Baum gehören. Nun, dort gab es, Herr Wood und ich waren auf der Eichhörnchenjagd. Wie ihr wisst, gehe ich gern auf die Jagd. So befanden wir uns also zusammen auf der Eichhörnchenjagd dort unten in Kentucky. Das war jetzt vor etwa 2 Jahren. Ich hatte gerade meinen Urlaub in jenem Herbst. Ich bin in Afrika auf der Jagd gewesen, in Indien und beinahe auf der ganzen Welt, aber am liebsten habe ich einen nebeligen Morgen im August oder wenn ich mit meinem 22er Gewehr unterwegs bin. Ich liebe es einfach, Eichhörnchen zu jagen. Wir befanden uns unten in Kentucky, um für 2 Wochen zu bleiben und es wurde richtig heiß. Nun, ihr in Kalifornien wisst vielleicht nicht, wovon ich rede, wenn alles so heiß ist und die Blätter... Wenn man dann darauf tritt und diese kleinen grauen Eichhörnchen, wir haben auf eine Entfernung von etwa 45 Metern nur ins Auge geschossen. Wenn es 35 Meter entfernt war, dann sind wir wieder bis auf 45 Meter zurückgegangen und schossen ins Auge. Wenn es unterhalb des Auges getroffen wird oder über dem Auge, dann tausche ich das Gewehr aus. Dann ist irgendetwas verkehrt und so blieben wir dabei. Das ist die Weise. Ich habe versucht, mich selbst so zu trainieren, dass ich auf den Punkt genau treffe. Wir kampierten, also dort oben, und es wurde schrecklich heiß. Diese kleinen grauen Eichhörnchen, wenn ihr davon sprecht, dass Houdini ein Entfesselungskünstler ist, dann ist er ihnen gegenüber ein Anfänger. Du brauchst nur einen kleinen Busch zu streifen, und dann ist es verschwunden. Ihr alle kennt Bruder G.H. Brown. Fragt ihn einmal deswegen. Wir sind zusammen auf die Jagd gegangen. Ich ziehe ihn immer ein wenig auf wegen dieser alten, automatischen Schrotflinte, die seine Frau ihm vor etwa 20 Jahren gekauft hat, mit einer Schrotflinte auf Eichhörnchen schießen. Wir waren also auf der Jagd und es gab da, Bruder Wood sagte, weißt du, Bruder Branham, da drüben an einem bestimmten Ort, da gibt es ein paar Bodensenken. Ich denke nicht, dass ihr so etwas hier in Kalifornien habt. Sie befinden sich tief unten, wo die Bäche durchfließen und es dadurch feucht wird. Oben auf dem flachen Boden fasst du nur einen Busch an und schon sind die Eichhörnchen verschwunden. Du darfst nicht darauf treten, denn sie laufen 200 oder 300 Meter weit. Sie sind so schnell verschwunden. So sagten wir dann, wir werden dorthin gehen und sehen, ob er uns da jagen lässt. Ihm gehören etwa 200 Hektar Land. Und ich sagte, gut, das wäre schön. So fuhren wir hin. Es sind keine schönen Straßen, wie ihr sie hier habt. Es ging über Trampelpfade und alles Mögliche, durch Buschwerk und über Bodensenken, bis wir dort ankamen. Er sagte, nun, es gibt da nur eine Schwierigkeit dabei. Dieser alte Mann ist ein Ungläubiger und er ist sehr ungehobelt. Ich sagte, oh, ich werde einfach dir das Reden überlassen. Deshalb blieb ich in dem kleinen Lastwagen sitzen und wir fuhren zu einem weißen, schönen Haus. Es lag unten am Fuß eines großen Hügels und es gab ein großes Feld mit Unkraut und einen Streifen mit Korn auf der anderen Seite. Wir fuhren dorthin. Da waren zwei alte Männer, die da draußen saßen, wie es in Kentucky üblich ist. Wisst ihr, in Kentucky leben sie auf ihre eigene Weise. Bruder David dort hinten, der griechische Bruder, sagte, »Bruder Branham, ich habe mir dein Tonband angehört. Das ist jetzt eigentlich schlimm, das nach dem Frühstück zu erzählen.« Er sagte, »Du erwähntest ein Haar in einem Keks. Ich habe das nachgeschaut. Ich kann es nirgendwo finden.« Ich antwortete, »Das ist einfach die Sprache von Kentucky, ein Haar im Keks.« Ich sagte, »Versuche gar nicht erst, das im Wörterbuch zu finden, denn es wird nicht dastehen. In Kentucky...« So befanden wir uns also in diesem Gebiet mit Sassafrasbäumen und die großen alten Früchte hingen herab. Wir hielten an und Bruder Wood stieg aus und ging dorthin. Zwei alte Männer saßen da und er ging zu ihnen. Er rief ihm zu und sagte, »Guten Tag«, und er antwortete, »Guten Tag«. Er sagte, »Mein Name ist Wood, ich bin Banks Wood.« Ich frage mich, »Wir waren dort drüben bei Dutton auf der Jagd. Sie benennen ihre Orte anhand der dortigen Bäche.« Er sagte, »Wir sind drüben bei Dutton auf der Jagd gewesen und wir haben uns gefragt, ob wir auf deinem Grundstück jagen dürfen.« Er fragte, »Welcher Wood bist du?« Er antwortete, »Ich bin der Sohn von Jim Wood.« Er sagte, »Alles, das war eine Gruppe von Zeugen Jehovas, die wirklich gute Leute waren.« Er sagte, »Jeder von Jim Wood, alle von seiner Verwandtschaft sind hier willkommen auf diesem Grund und Boden. Lebt der alte Jim noch?« Er antwortete, »Ja.« Er wohnt jetzt draußen in Indiana und ich wohne auch dort. Ich komme jeden Herbst zur Eichhörnchenjagd hierher. Er sagte, gut, geh nur. Ich habe 200 Hektar und genügend Täler und Dinge. Geht nur los. Er antwortete, gut, dankeschön, danke. Ich habe auch meinen Pastor mitgebracht. Hast du etwas dagegen, wenn er mit auf die Jagd geht? Er sagte, Wood, willst du mir erzählen, dass du schon so heruntergekommen bist, dass du einen Prediger mitschleppen musst, wo immer du hingehst? So dachte ich, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo ich aussteigen muss. Deswegen stieg ich aus dem Auto aus und ging dort hinüber. Ich sagte, guten Tag. Er antwortete, wie geht es dir? Bevor ich ihn vorgestellt werden konnte, mischte er sich direkt ein. Er sagte, nun, ich habe nicht sehr viel übrig für solche Burschen wie dich. Ich antwortete, gut, ich bewundere ihre Aufrichtigkeit. Er erwiderte, der Grund dafür liegt in dieser einen Sache. Als erstes siehst du gar nicht wie ein Prediger aus. Eichhörnchenblut, unrasiert und 2 Wochen kein Bart mehr gehabt. Deshalb sagte ich, ja, natürlich, ich denke, das stimmt. Er sagte, die Sache, die ich gegen euch Burschen habe, liegt darin, dass ihr an einem Baum bellt, auf dem sich gar nichts befindet. Nun, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Das ist wieder ein Begriff aus Kentucky. David, versuche nicht, das im Wörterbuch zu finden. Wenn ein Waschbärhund ein Lügner ist, dann wird er zu einem Baum laufen. Der Waschbär kennt einen Trick. Er wird weglaufen, an einem Baum hochspringen und dann wieder herunterspringen, versteht ihr? Wenn ein Hund nicht gut genug trainiert wurde, dann wird er zu diesem Baum hinlaufen, wo er den Waschbären gesehen hat, riechen, wo dieser die Spuren um den Baum herum hinterlassen hat, da stehen bleiben und bellen. Aber auf dem Baum ist gar nichts mehr. Deshalb erschießen sie dann normalerweise diesen Hund. Deshalb sagte er, ihr Burschen, das ist das, was ihr braucht, eine gute Ladung Schrot, denn ihr bellt an einem Baum, auf dem sich gar nichts befindet. Ihr wisst, was ich meine, beim Predigen. Er sagte, ich werde als ein Ungläubiger betrachtet. Ich antwortete, gut, jeder Mensch kann seine eigene Meinung haben, aber für mich ist das nichts, worüber man prahlen kann. Er antwortete, nun, die Sache dabei ist, dass ihr über etwas da oben sprecht, was es da oben gar nicht gibt. Jawohl. Ich erwiderte, natürlich, das ist deine Meinung. Er antwortete, gut, ihr Burschen redet über einen Gott und dabei gibt es so etwas überhaupt nicht. Wenn es einen geben würde, dann könnte ich ihn sehen. Ich habe schon so viele Jahre gelebt. Ich bin etwas über 70 Jahre alt und ich habe bis jetzt noch nichts von ihm gesehen. So eine Sache gibt es einfach nicht und ihr Burschen bellt am falschen Baum herum. Ihr nehmt den Menschen das Geld ab, um euch euren Lebensunterhalt zu verdienen und solche Sachen und ihr seid weiter nichts als ein Haufen Betrüger. Ich dachte, oh du meine Güte. Ich sagte, jawohl, natürlich, das ist deine Meinung. Ich dachte, oh Gott, wenn du mir nicht hilfst. So sagte ich dann, jawohl, das kommt auf die Meinung an. Wisst ihr, Mama, meine alte Südstaaten-Mama, hat mir immer einen guten Ratschlag gegeben und sie gab mir einmal folgenden Spruch mit. Sie sagte, gib einer Kuh genügend Leine und sie wird sich selbst darin aufhängen, versteht ihr? So dachte ich, dass das auch auf ihn zutrifft. Lass ihn einfach weitermachen und eine Weile herumschimpfen und wir werden schon sehen, an welchem Baum er steht, versteht ihr? So ließ ich ihn also weitermachen und reden und fand dabei etwas. Etwas kam mir in den Sinn. Dort gab es einen Apfelbaum, unter welchen sie saßen. In dem Herbst des Jahres, es war etwa die letzte Woche August, fielen die Äpfel bereits herunter und die Wespen fraßen daran. Wisst ihr, was Wespen sind? In Ordnung. Gut, aus welchem Teil von Kentucky kommt ihr? Seht ihr? So sagte ich dann zu ihm, hast du etwas dagegen, wenn ich einen von diesen Äpfeln nehme? Er antwortete, nimm nur, sie werden sowieso von den Wespen gefressen. Ich streckte meine Hand aus und nahm mir einen, rieb ihn an diesen alten, blutverschmierten Hosen ab und biss hinein. Ich sagte, Mai, das ist ein guter Apfel. Er sagte, ja, sie sind süß. Ich sagte, es sieht so aus, als wenn der Baum sehr gut trägt. Er antwortete, jawohl, ich bekomme jedes Jahr einige Zentner. Ich fragte, wie alt ist der Baum? Wisst ihr, ich änderte einfach das Thema. Er antwortete, oh, siehst du, wo dort hinten der Schornstein steht? Dort oben wurde ich geboren. Mama und Papa lebten dort. Durch ein Feuer brannte das Haus nieder. Wir haben hier unten dieses neue Haus gebaut. Aber dort oben bin ich aufgewachsen. Als Papa und Mama starben, bin ich hier in dem Haus geblieben. Als wir nach hier unten umgezogen sind, habe ich diesen Baum gepflanzt, vor etwa 40 oder 50 Jahren oder so. Seitdem steht er da. Ich sagte, das ist gut. Mai, der schmeckt wunderbar. Er sagte, jawohl. Er sagte, um wieder darauf zurückzukommen, dass du ein Prediger bist, ich möchte dich etwas fragen. Ich sagte, jawohl, worum geht es? Er antwortete, wenn ihr Burschen irgendetwas herstellen könntet, dann wäre es schon ganz anders. Nun, ich habe einmal von einem Prediger gehört. Eine alte Schwester da oben auf dem Hügel lag im Sterben, an Krebs. Es gab einen Prediger, der hierher nach Acton in Kentucky kam. Das stimmt, er war fast 50 Kilometer von dort entfernt. Woods sah zu mir herüber und ich schüttelte meinen Kopf. Er sagte, es war drüben auf dem Lagerplatz der Methodisten. Dieser Prediger kam aus Indiana. Er kam dorthin und es wurde gesagt, dass etwa 2500 Menschen an jenem Abend dort draußen zusammenkamen. Das war weit hinten auf den Hügeln, wisst ihr? Sie kamen mit dem Pferd und allem Möglichen, um dorthin zu kommen. Er erzählte weiter, er war 3 Abende lang dort. Am zweiten Abend, die Schwester von dieser alten Dame lebte an einem Ort, der Campbellsville genannt wird, und während dieser Prediger predigte, schaute er in die Zuhörerschaft und ganz weit hinten war diese Frau und er nannte ihren Namen. Er sagte, heute Abend, bevor du dein Haus verlassen hast, hast du in deine Garderobenschublade auf der linken Seite geschaut. Du hast ein kleines Taschentuch mit einer blauen Darstellung in der Ecke davon eingesteckt. Du hast es in deinem Geldbeutel und du hast eine Schwester, die so und so heißt, die wegen Magenkrebs im Sterben liegt. Gehe und nimm dieses Taschentuch und lege es auf die Frau und sie wird gesund werden. Er erzählte, nun, gegen Mitternacht in jener Nacht dachten wir, dass sie die Heilsarmee dort oben auf dem Hügel gehabt hätten. Noch nie in meinem Leben habe ich so ein Gebrüll gehört und sie schrien alle. Und falls es jemand von euch nicht weiß, es war Bruder Ben mit den anderen, die dort oben das Taschentuch auf die Frau legten. Er erzählte, wir dachten, dass die alte Dame vielleicht gestorben ist. Am nächsten Morgen fuhren wir dort hinauf, um festzustellen, ob sie bereits Vorkehrungen für die Beerdigung treffen. Sie saßen dort am Tisch, sie und ihr Ehemann, und aßen Apfeltaschen und tranken Kaffee. Wisst ihr, was eine Apfeltasche ist? Eine halbmondförmige Apfeltasche? Ganz gewiss fühle ich mich jetzt zu Hause. Wisst ihr, ich mag sie mit Zuckerrübensirup, versteht ihr? Ich mag es nicht, sie nur damit zu beträufeln. Wisst ihr, ich taufe sie. Ich gieße es richtig über sie aus. Ich mag es mit viel Sirup auf meinem Kuchen. Ich mag diese Sachen einfach. Und sie aß also diese Apfeltaschen. Er erzählte weiter, am Tag vorher war sie in so einem schlechten Zustand, dass wir sie nicht einmal, sie konnten sie nicht einmal mehr auf die Bettschüssel bringen. Sie mussten ein spezielles Bettlaken verwenden. Meine Frau und ich fuhren dort hinauf und wechselten 2-mal täglich ihre Bettwäsche. Der Arzt hatte sie schon 6 Wochen vorher aufgegeben und hat ihr einfach nur noch starke Schmerzmittel verschrieben, bis sie stirbt. Der Krebs, sie haben sie aufgeschnitten und dann einfach wieder zugenäht. Es hätte keinen Zweck mehr daran, herumzudoktern. Und weißt du, sie saß da und aß, sprang auf und lief uns entgegen, um uns die Hände zu schütteln. Ich sagte, das meinst du nicht wirklich. Er antwortete, doch. Wenn du es nicht glaubst, dann fahre doch dort hinauf und sieh selbst. Sie wird es dir selbst erzählen. Seht ihr, er predigte mir auf einmal selbst. Ich ließ ihn eine Weile Zeugnis geben. Ich fragte, oh, das glaubst du nicht wirklich, oder? Er antwortete, gewiss. Wenn du es nicht glaubst, dann fahre direkt da hinauf auf den Hügel und schau es dir selbst an. Ich werde dich da hinauffahren. Ich sagte, oha, nein, ich nehme dein Wort dafür an, versteht ihr? Ich sagte, ich akzeptiere das, was du erzählst. Ich fragte, Sag mal, wer war dieser Bursche? Er antwortete, ich weiß es nicht. Er kam aus Indiana und sie haben erzählt, dass er wieder hier herabkommen wird. Ich werde zu ihm gehen, wenn er kommt. Ich werde zu ihm gehen und ihm sagen, ich möchte dir etwas erzählen, Prediger. Sage mir, wie in der Welt du das alles wissen konntest, obwohl du noch nie zuvor in diesem Land gewesen bist. Ich war zuvor noch nie da gewesen, versteht ihr? Er sagte, wie konnte er das nur jemals wissen? Ich sagte, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass du ihm begegnest. Ich hoffe, dass er dir hilft. Und er sagte, nun, ich werde dorthin gehen. Wisst ihr, er kaute Tabak und spuckte auf die Erde. Und das, ich sagte, willst du mir jetzt wirklich sagen, zurück zu diesem Baum. Das erstaunt mich sehr. Du weißt, dass wir bis jetzt nicht eine einzige kalte Nacht gehabt haben, kein Frost und nichts. Diese Blätter fallen von diesem Baum auf den Boden. Aus dem Grund sind wir hierher gekommen, aus diesen flachen Wäldern, weil die Blätter herabfallen und vertrocknen. Wir wollten in diese Täler und Senken hier, wo sie ins Wasser fallen und nass werden. Was auf der Welt lässt diese Blätter von diesem Baum abfallen? Er antwortete, nun gut, das Leben hat sie verlassen. Ich fragte, das was? Er antwortete, das Leben hat sie verlassen. Das Blatt verlassen? Er antwortete, ja, das ist es, was das Abfallen verursacht. Ich erwiderte, gut, aber wir haben keinen Frost oder irgendein Anzeichen von kaltem Wetter gehabt. Er antwortete, gut, es verlässt die Blätter einfach. Ich sagte, gut, aber was passiert denn mit dem Leben? Er antwortete, es geht in die Wurzeln des Baumes hinunter. Ich fragte, was meinst du damit? Er antwortete, nun, der Winter würde ihn erfrieren lassen und es würde diesen Keim des Lebens in dem Baum abtöten. Ich antwortete, dann geht es in die Wurzeln des Baumes hinab, um sich bis wann zu verbergen? Er antwortete, bis zum Frühling. Und es bringt dir eine neue Ernte an Äpfeln und einen Haufen Blätter? Jawohl. Ich sagte, oh, das ist merkwürdig. Ich möchte dich gern etwas fragen. Er antwortete, ja. Ich fragte, welche Intelligenz sagt diesem Baum, diesem Leben in dem Baum, dass der Winter kommt? Wenn du nicht aus diesen Ästen herauskommst und hier hinabgehst und dich von den Wurzeln bedecken lässt, dann wirst du sterben. Dieses Leben gehorcht dieser Intelligenz und geht in die Wurzeln des Baumes hinab und bleibt dort, bis der Winter vorüber ist, und dann bringt es wieder ein neues Blatt hervor. Ich fragte, welche Intelligenz bewirkt das, mein Herr? Er antwortete, oh, ist einfach die Natur. Ich fragte, was ist die Natur? Er antwortete, nun, es geschieht eben einfach so. Er erkannte meinen Punkt und er versuchte, dem auszuweichen. Er erwiderte, gut, siehst du es? Ich sagte, gut, ich sage dir etwas. Lass uns einen Eimer Wasser nehmen und hier draußen auf diesen Eichenpfosten stellen. Und Mitte August wird das Wasser zur Spitze des Pfostens herablaufen und dort bleiben, bis es Frühling wird und dann zurückkommen und den Eimer wieder füllen. Wird das funktionieren? Er antwortete, nein, nein. Ich sagte, nun sagen mir doch, welche Intelligenz dahinter steckt. Es muss eine Intelligenz sein, denn der Baum besitzt keine Intelligenz. Es muss eine Intelligenz dahinter stecken, die bewirkt, dass das Leben von diesem Baum, das oben in den Ästen steckt, zu den Wurzeln hinabfließt und eine Intelligenz, die ihm sagt, wann die Zeit gekommen ist, um wieder zurückzukommen. Er sagte, ich habe einfach nie darüber nachgedacht. Ich sagte, jetzt kannst du eine lange Zeit darüber nachdenken. Wenn du herausgefunden hast, welche Intelligenz diesem Saft, diesem Leben, in dem Baum sagt, in die Wurzeln hinabzufließen und sich zu verbergen, weil es sonst sterben wird, dann werde ich dir auch sagen, welche Intelligenz mir gesagt hat, wer diese Frau gewesen ist und was sie tun musste, um ihr Leben zu retten. Er rief, du bist doch nicht etwa dieser Prediger. Ich antwortete, ich bin es. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, und es ist doch so einfach. Und dort auf seinen Knien, mit seinem Hut abgesetzt, führte ich ihn zu Christus. Zeige mir den Weg des Lebens, für einen ungebildeten Bauern, der vielleicht nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben konnte. Aber Gott hat eine Möglichkeit, einen Pfad des Lebens zu zeigen, um ihn darauf zu führen. Geschwister, wir hängen an dem Baum des Lebens. Eines Tages wird dieses alte Blatt abfallen. Aber eines Tages wird eine Auferstehung kommen. Ein gewaltiges, tausendjähriges Reich liegt vor uns, eine große Auferstehung. Wir werden eines Tages zurückkommen, weil wir ewiges Leben haben. Wir haben es durch das Hören eines Wortes verstanden. Wenn wir nur Zeit hätten, ihr wisst, wie das ist. Wir könnten die Sache von vielen Seiten her betrachten. Menschen, manchmal musst du verschiedene Methoden benutzen, um eine Person zu überzeugen. Letztes Jahr fuhr ich hinab und ich dachte, ich werde wieder an dem Ort des alten Mannes jagen gehen. Ich fuhr zu dem Platz und überall herum war das Unkraut gewachsen. Ich sah eine ältere Dame auf der Veranda sitzen, die Äpfel von gerade diesem Baum schälte. Ich ging dorthin. Ich fragte, wie geht es dir? Sie antwortete, wie geht es dir, mein Herr? Ich sagte, ich habe überall große Verbotstafeln gesehen, bevor ich hier hereingefahren bin. Ich habe mich gefragt, ob es möglich wäre, dass ich hier Eichhörnchen jagen dürfte. Sie antwortete, mein Herr, als mein Mann noch lebte, war er sehr merkwürdig. Er hat den Zutritt zum Grundstück verboten. Ich habe ein paar Jungens, die oben in Kentucky leben, in Louisville, in Kentucky. Sie kommen hier herab, um zu jagen. Ich antwortete, das verstehe ich. Er hat mir davon erzählt. Darf ich ihn sprechen? Sie antwortete, er ist gestorben. Ich fragte, wirklich? Ja. Ich sagte, nun, er sagte mir, als er noch lebte, dass ich hier jagen dürfe. Sie fragte, wer bist du? Ich antwortete, ich bin Bruder Branham. Sie ließ ihre Schüssel fallen. Sie ergriff mich an der Hand. Sie sagte, Bruder Branham, er befindet sich jetzt in der Herrlichkeit. Von jener Stunde an hat er ein treues christliches Leben geführt. Ich sagte, und du schälst genau die Äpfel von demselben Baum. Die Äpfel kommen wieder, nicht wahr? Genauso wird auch er in der großen Auferstehung wiederkommen. Bruder, Schwester, wir können es nicht fertigbringen, die Menschen, die wir lieben und für welche Christus gestorben ist, ohne ewiges Leben sterben zu lassen, ohne sie von dem alten Leben wegzubringen. Lasst uns alles tun, was wir können, um sie an diesen Ort zu bringen, wo sie in der Auferstehung wieder auferstehen können. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Ihr Brüder, seid in der Lage, es euren Versammlungen zu bringen, denn viele von euch sind studierte Prediger und Theologen. Ich habe diese Fähigkeit nicht, aber mein Kleiner, ich habe keine Fähigkeit, sondern nur eine kleine Gabe, die mir geschenkt wurde. So als wenn ich bei mir selbst einen bestimmten Gang einlege, wo ich dann bei den Menschen erkenne, was sie denken, was sie tun und was getan werden sollte. Das ist die geringe Weise meines Predigtdienstes. Es ist einfach nur einer der kleinen Wege, die Gott mich gebrauchen lässt, um seine Kinder auf diese andere Seite zu bringen. Und ich schließe die meinige jetzt den eurigen an. Lasst uns den Menschen den Weg des Lebens zeigen, damit sie den Weg des Herrn finden mögen. Er sagte hier, denn es gibt Freude in der Gegenwart Gottes. Es gibt Freude, während wir diesen Pfad hinabgehen. Wir schauen von der einen Seite zur anderen. Die Auferstehung der Bäume, der Blätter und alles spricht von Gott. Lasst uns deswegen als Gottes Geschöpfe in allem, was wir tun oder sagen, von Gott sprechen. Lasst es zu seiner Ehre hervorleuchten. Gott segne euch. Lasst uns jetzt für einen Augenblick unsere Häupter beugen. Herr Jesus, der große Hirte der Herde, ich bin so froh, Herr, dass du mir den Pfad des Lebens gezeigt hast. Ich bin so froh, diesen großen, alten Hochweg hinabgehen zu dürfen. Ich bin so dankbar, dass ich heute meine Arme mit diesen Brüdern zusammenschließen durfte, während wir an der Seite des Hochweges stehen. Wir rufen mit unseren Stimmen in allen unseren Talenten, die du uns geschenkt hast, die sterbende Masse der Menschen dort draußen, für welche du gestorben bist. Herr, hilf uns, wirst du das bitte tun? Möge jedes unserer Leben ein Baum sein oder etwas, das dem Sünder so eine Überzeugung bringt und dem Ungläubigen, diesen Menschen, damit sie den Weg des Herrn erkennen mögen und in die Freuden des Herrn eingehen. Gewähre es, Vater. Segne uns miteinander in unseren schwachen Bemühungen. Wir danken dir für die wunderbare Zeit der Gemeinschaft und dieses gewaltige Frühstück. Vater, wir fühlen, dass wir gerade, unsere Seelen und unsere Leiber sind durch die Güte Gottes gespeist worden. Sei jetzt mit uns, während wir in die nächsten Versammlungen gehen. Sei heute Abend mit uns und möge etwas geschehen, was bewirken wird, dass Sünder schnell zum Altar kommen, um gerettet zu werden. Mögen die Kranken geheilt werden. Und mögen diejenigen, die ohne den Heiligen Geist sind, in den Leib von Christus hineingetauft werden. Gewähre es, Herr. Wir übergeben uns alle dir. Wir nehmen unsere Gebete und unseren Glauben und setzen sie miteinander ein und legen sie auf deinen Altar. Wir senden sie dir, Herr. In dem Namen von Jesus Christus nimm uns an. Amen. Gott segne euch, meine Brüder. Ich vermute, dass jetzt einer der Brüder kommen wird, um die Gemeinde zu entlassen oder die Versammlung, so wie es wohl sein sollte. Während sie das ausmachen, wer kommen wird, möchte ich noch sagen, ich danke euch für eure feine Anwesenheit und es tut mir leid, dass ich euch direkt bis zum Mittag hier behalten habe. Es ist schon fast 11:05 auf meiner Uhr hier. Ich möchte mich einfach hinsetzen und mich mit euch über die gewaltigen Dinge unterhalten, die ich habe geschehen sehen, die der Herr drüben auf den Missionsfeldern getan hat und die gewaltigen, großen Dinge. Seid niemals ängstlich. Denkt einfach nur daran, dass Gott es verheißen hat. Gott muss seine Verheißungen halten. Er muss einfach sein Versprechen einhalten. Gott segne euch jetzt. Bruder Borders.